Werbung. Wie dringend Klimaschutzmaßnahmen nun sind oder ob man da nicht mal etwas auf die Bremse treten kann, darüber wird ja gerade wieder gestritten. Aber die Praxis schafft längst Fakten. Effiziente Technologien und erneuerbare Energien rechnen sich einfach viel mehr als fossilbetriebene Heizungen und Fahrzeuge. Wärmepumpen zum Beispiel haben im Neubau bereits die Nase vorn. Im ersten Quartal 2025 ist ihr Absatz um 35% gestiegen. Es werden immer mehr Elektroautos zugelassen und Balkonkraftwerke boomen sowieso. Insgesamt gibt es schon über 5 Millionen große und kleine PV-Anlagen auf den Gebäuden. Mit Spezialtarifen für Wärmepumpen, E-Autos, PV-Anlagen und mit flexiblen und dynamischen Stromtarifen profitieren Haushalte schon heute direkt von mehr Ökoenergie und mehr Klimaschutz. Ein Energieversorger, bei dem ihr mit Sicherheit einen passenden Tarif findet, ist Polarstern. Egal, welchen Tarif ihr wählt, beim mehrfach zertifizierten Ökoenergieversorger Polarstern ist es immer 100% Ökoenergie. Und ihr unterstützt mit jeder Kilowattstunde den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und im globalen Süden. Und wenn ihr mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, gibt's noch eine Gutschrift von 20 Euro auf die erste Jahresrechnung. Also geht auf polarstern-energie.de, berechnet euren Tarif und verändert mit Energie die Welt. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Juni 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Präsidentschaftswahlen.
Der Ukraine.
Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Subventiones.
Scheinlösungen.
Marco Rubio.
Umfragen.
Schamschaft zu Brasilien.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht. Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Die skurrile Nachricht kommt heute aus UK. Ich lese ja jeden Morgen meinen Guardian. Das ist ursprünglich eine britische Publikation. Inzwischen gibt es da auch einen US-Ableger und auch ganz viel globale Nachrichten. Aber ich lese den sehr gerne. Und ich habe vor ein paar Tagen erst gedacht, irgendwie ist in UK alles so normal.
Also weißt du so? Nein.
Nach Boris Johnson und Liz Truss.
Nein, das ist überhaupt nichts noch.
Ja, echt das Gefühl hatte, dieses Land wird halt von Clowns regiert, habe ich so gedacht, eigentlich, ich meinte, die führen so Debatten wie wir, so Migration und Wohnungen sind zu teuer und überhaupt, was können wir da noch tun, um soziale Entlastung zu schaffen und also ne, so normale Debatten. Aber dann kam heute die Meldung, David Beckham wird nächste Woche beim Geburtstag von König Charles zum Ritter geschlagen.
Ah ja gut, das ist ja wie bei uns das Bundesverdienstkreuz am Ende.
Ne? Naja, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist irgendwie, weißt du, es ist sowas Mittelalterliches, was halt natürlich in einer Monarchie, die ja auch mittelalterlich ist auf eine Art und Weise, einfach noch überlebt hat. Und da dachte ich, David Beckham, mein Gott, es ist ewig her, dass ich von dem mal was gehört habe. Und für die Fußballmuffel unter euch, das war einer der oder vielleicht sogar der bekannteste britische Fußballspieler jemals, hat in mehr als 100 Spielen der englischen Nationalmannschaft mitgespielt und ist dann auch nach seiner Karriere als Fußballer weiterhin so einfach Celebrity geblieben. Der sieht halt auch verdammt gut aus, deswegen hat er auch noch eine Modelkarriere gemacht.
Und hatte der nicht auch irgendwas mit einem von den Spice Girls?
Ja, es ist seine Frau ist Victoria, das ist die Posh Spice gewesen.
Mhm.
Genau.
Posh Spice und Sporty Spice. Ach, das waren noch Zeiten.
Ja, das waren die 90er. Und er hat sich halt seitdem vor allem so Charity-Kram gewidmet. Also vor allem hat er sich für Kinder aus weniger privilegierten Familien eingesetzt, war außerdem UNICEF-Botschafter. Also auch irgendwie ein ganz guter Typ. Und das muss man auch sein, weil so ein Ritter wird man nicht einfach nur, weil man berühmt ist und gut aussieht, sondern man muss auch höfische Tugenden zeigen. Und das sind Ehrlichkeit, Nächstenliebe, ja, okay. Höflichkeit und Gastfreundschaft.
Dann ist es doch was komplett anderes als das Bundesverdienstkreuz hier in Deutschland, weil das kriegst du nachgeschmissen, wenn du im Bundestag nach der Uhrzeit fragst.
das war jetzt nicht nett für alle, die eins haben.
Ja,
ich kenne ein paar Leute, die eins haben und die freuen sich wirklich darüber. Und
ja, schön. Ich würde mich auch freuen, wenn ich ein Bundesverdienstkreuz bekäme. Aber was mich halt nicht freut, ist, dass der Deutsche Bundestag jedes Jahr oder jede Legislaturperiode einfach mal Bundesverdienstkreuze als Schüttware ausgibt an Leute, die sie gerade für sinnvoll halten, eins zu empfangen. Da würde ich gerne noch mal drüber diskutieren. Ich weiß nur nicht mit wem, weil der Bundespräsident ist bei uns ja eher auch nur so ein Ersatzkönig, der noch nicht mal so gut winken kann wie der originale König. Ganz anders in Polen. In Polen ist der Präsident mächtiger und wichtiger als bei uns. Wie heißt unser Franz Josef?
Frank-Walter Steinmeier.
Ah ja, genau, aber ist ja auch egal. In Polen waren Präsidentschaftswahlen. Letzten Sonntag waren Stichwahlen zwischen Trzaskowski und Nawrocki. Gewonnen hat Karol Nawrocki. Das ist ein ehemaliger Straßenschläger, aktueller Rechtsradikaler, kommt von der PiS-Partei. Das ist die rechtskonservative Partei in Polen. Ich halte sie für rechtsradikal. Die haben bis vor 2 Jahren recht erfolgreich daran gearbeitet, das Land zu einem zweiten Ungarn zu machen eigentlich. Also illiberal bis rechtsextrem. Und zwar genau wie bei Ungarn so weit, dass die EU-Kommission das ein oder andere Strafverfahren gegen Polen einleiten musste und Gelder zurückbehalten hat. Die amtierende Regierung unter Ministerpräsident Tusk hatte dann damit angefangen, also der gilt als liberal, ist auch rechts, aber hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, Polen ist, das ist ein bisschen anders als Deutschland. Der hatte damit angefangen, den Scheiß zurückzubauen, der Tusk, um Polen zu retten, brauche allerdings die Unterstützung des Staatspräsidenten, weil der ist halt mächtiger und wichtiger als
Frank-Walter Steinmeier.
Ja, ist egal. So, dieser neue rechtsradikale Präsident, der könnte Tusk dermaßen guten Strich durch die Rechnung machen, dass Tusk direkt angekündigt hat, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Also zu fragen, soll ich noch die Regierung führen oder wollt ihr lieber Neuwahlen haben? Und die Abstimmung, die ist nächste Woche, Mittwoch am 11. Juni 2025. Ein anderes Problem mit Nawrocki ist, dass er einer von diesen ist, das ist die gesamte PiS-Partei, macht so Politik seit vielen, vielen Jahren schon. Also es war ja auch schon, wie hießen denn diese Mainzelmännchen-Brüder nochmal,
den Laden aufgebaut haben? Kaczynski.
Kaczynski, genau. Hm. Ja. Die haben das ja auch gemacht. Die haben immer Innenpolitik durch Außenpolitik gemacht.
Ja, ja, klar, das meinen alle.
Gegen Deutschland stänkern, was ja anscheinend die beliebteste Verschwörungstheorie in Polen ist, zumindest mit der polnischen Rechten. Gegen die Europäische Union stänkern, vielleicht ist das auch die beliebteste Verschwörungstheorie. Nawrocki ist gegen den NATO-Beitritt der Ukraine. Insgesamt scheint er wenig Interesse daran zu haben, ja, ich sag mal, eine außenpolitische Vision für Polen zu entwickeln. Gut, das kann man jetzt Friedrich Merz genauso vorwerfen, auf eine Art, der reagiert ja auch nur. Ich habe einen schönen Kommentar in der Kritika, das ist eine linke Zeitung in Polen, die schreiben, der Sieg der Rechten ist nicht nur eine Niederlage von Trzaskowski, er ist eine politische Blockade für progressive Veränderungen bis zum Ende des Jahrzehnts. Und in der Rzeczpospolita gab es einen schönen Kommentar, der auch nochmal versucht hat einzuordnen, warum die Wahl so gelaufen ist. Den haben die schon geschrieben, als die Exit-Polls kamen. Also da war noch nicht hundertprozentig sicher, wer gewonnen hat. Und die sagen, das Problem ist halt, dass Trzaskowski, also der Liberal oder die Liberalen im Lande, hauptsächlich damit beschäftigt waren, den Leuten zu sagen, warum die anderen doof sind und nicht, was sie denn eigentlich für die Zukunft vorhaben. Und wir brauchen nur in den Deutschen Bundestag zu gucken, um zu wissen, dass mit so einem Scheiß immer nur die Rechten gewinnen.
Ja, beziehungsweise dadurch ist die Linkspartei mal wieder stark geworden, dass sie ganz konkrete Politik in ihrem Wahlkampf.
Aber
also,
gewonnen
was
haben sie nicht.
Nein, sie haben nicht gewonnen, aber hey, sie hatten also wirklich, niemand hat damit gerechnet, dass sie so stark werden.
Ja, aber gewonnen haben sie nicht.
Regiert
werden wir nicht von denen. Es gibt noch nicht mal eine linke Hegemonie im Deutschen Bundestag. Auch wenn die Rechten das immer behaupten, um davon abzulenken, dass sie selber blank sind.
Die gäbe es allerdings, wenn die AfD nicht mehr drin wäre im Bundestag.
Ja, aber die ist ja drin. Die CDU braucht die AfD. Darum werden wir nie einen AfD-Verbotsantrag sehen. So, bei der Rzeczpospolita habe ich auch noch ein paar schöne Umfragedaten gesehen. Die haben nach der Wahl gefragt, wie zufrieden die Leute denn mit dem Wahlausgang sind. Am unzufriedensten sind die Leute, je älter sie sind. Über 50, unter 50, finden die das alle gar nicht so schlimm. Je mehr Geld sie verdienen und je größer der Ort ist, an dem sie wohnen. Was auch wieder ganz witzig ist, es gibt seit vielen Jahren, Jahrzehnten diese Erzählung vom Polen diesseits und jenseits der Weichsel. Und das kannst du dir auch in politischen Karten angucken, das kannst du dir in Vermögenskarten angucken, das kannst du dir in religiösen Karten, also alles, was du irgendwie in Karten darstellst in Polen. Du siehst ein Polen diesseits und jenseits der Weichsel. Und ja, das scheint bei dieser Wahl auch wieder halbwegs hingekommen zu sein. Mal sehen. Nawrocki ist gerade mal Anfang 40, ist vom Hooligan zum Historiker geworden. Vielleicht kann er vom Rechtsradikalen zum Konservativen werden, weil er ist Anfang 40 und nicht 70.
Ja, okay. Wäre
70, wie unser Kanzler, würde ich jetzt nicht mehr auf Wandel durch Einsicht hoffen können. Ist auch schön, ne? Ich rede über Polen und disse die ganze Zeit unseren Kanzler. Mein Gott, bin ich unzufrieden damit.
Puh. Hast du gesehen, wie er bei Trump saß?
Nein, ich ignoriere Trump.
Ja, ja, aber es ist unser Kanzler.
Ist mir egal.
Der da saß. Ja, und aber ich habe es mir angeschaut, weil,
und?
Also, ja, einfach Interesse halber so ein bisschen. Mhm. Ne? Man muss ja informiert sein. Und auch weil natürlich nach dieser Geschichte im Oval Office mit Volodymyr Zelensky haben alle dahin geschaut, auch einfach um zu gucken, eskaliert es wieder. Kann ja sein. Wäre nicht das erste, wäre auch nicht das zweite, sondern wäre das dritte Mal gewesen.
Nein.
Und
Merz kriecht im Zweifel im Staub vor Trump. Da eskaliert nichts.
Ja, der ist wirklich, und das ist, fand ich unangenehm zu sehen, wie er ständig dümmlich grinsend da sitzt.
Siehst du?
Immer wieder betont, wie toll die Beziehung ist zwischen Deutschland und den USA. Also wirklich, das war. Ich meine, ich weiß, dass man diplomatisch sein muss, gerade auch mit Trump. Ich weiß, dass man ihm auch ein Stück weit Honig ums Maul schmieren muss, um zu kriegen, was man will. Das ist total klar. Und das gehört wahrscheinlich jetzt einfach die nächsten 4 Jahre zur Außenpolitik dazu, wenn man irgendwas mit den USA tut. Aber so wie Merz das gemacht hat, finde ich, hat man schon gemerkt, dass er das nicht tut, weil er muss, sondern dass er es richtig gerne getan hat.
Ja,
und dass er da richtig
gerne
sitzt.
Das glaube ich dir sofort. Ja,
ja.
Das glaube ich dir wirklich sofort. Die Berichterstattung darüber war sich ja einigermaßen einig, dass Merz das schon ganz gut gemacht hätte. Und alleine diese Überschriften und Teasertexte zu lesen, hat mir schon gereicht, weil ich dachte, ja, nee, hört auf. Solange hier nicht anerkannt wird, und das ist übrigens ein interessanter Datenpunkt im ARD-Deutschland-Trend, den ich gar nicht mit in die Sendung bringen wollte, nur noch 18% der Leute sind der Meinung, dass die USA ein verlässlicher Partner für Deutschland sind. Solange die Politik sich dem nicht anpasst, wenn schon nicht in Worten, wie du sagtest, diplomatisch sein muss man, wenn schon nicht in Worten, dann noch bitte in Taten, was ich nicht wirklich sehe, solange versuche ich zu ignorieren, was da passiert. Und von Merz merkst du ja auch, merkt ja jeder, der mir zuhört über einen längeren Zeitraum, von dem Mann erwarte ich überhaupt gar nichts Gutes für die Bundesrepublik, gar nichts. Wenn Deutschland in den nächsten Jahren nicht auf den Hund kommen sollte, dann wird das trotz Merz und dieser restlichen Bundesregierung passiert sein und nicht wegen dieser Bundesregierung. Da bin ich fest von überzeugt. Und es muss echt viel passieren, mich davon abzubringen. Bin gespannt. Wir haben ja ein paar Jahre Zeit noch. Mal gucken, wie ich in 4 Jahren rede.
Ich wollte eigentlich zuerst über die Ukraine reden, aber wir können auch gerne in Deutschland bleiben. Und bei der Regierung Merz, weil ich würde gerne was rausgreifen, was ich heute Morgen in der Taz gelesen habe und was einfach auch zu gut zu dem passt, was wir ja immer wieder mit Annika Jöris besprochen haben. Was ist eigentlich von so einer Regierung unter Merz zu erwarten, die ja von der Öl- und Gas-Milliardenlobby, muss man sagen, unterstützt wird?
Und der sich diese Lobby ins Wirtschaftsministerium gesetzt hat.
Eben. Und natürlich ist zu erwarten, dass so eine Regierung, die von so einer Lobby unterstützt wird und die auch noch ins Wirtschaftsministerium setzt, keine Mühen und auch keine Ausgaben scheuen wird, um die Klimakrise weiter anzuheizen. Und genau das steht auch im Koalitionsvertrag. Den hat sich jetzt nämlich der Verein Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft angeschaut. Nicht zu verwechseln mit dem Institut für, wie heißen die?
Neue soziale Marktwirtschaft, also ja, dem publizistischen Arm der Großindustrie in Deutschland.
Ja. Naja, jedenfalls das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft kommt auf folgende Summe. Würden alle geplanten Maßnahmen im Koalitionsvertrag umgesetzt, beliefe sich die jährliche Summe klimaschädlicher Subventionen auf 9 bis 15 Milliarden Euro. Zitat Ende. Und klimaschädliche Subventionen, das definieren Sie auch noch. Was meinen Sie damit? Das sind sämtliche Maßnahmen, die umwelt- und klimaschädliche Auswirkungen entfalten und zugleich den Staatshaushalt belasten. So. Und das sind ja alles möglich. Ich meine, wir haben über die Pendlerpauschale schon letzte Woche gesprochen. Das ist zum Beispiel eine typische klimaschädliche Steuervergünstigung. Auch die Luftverkehrssteuer senken, sowas rechnen die da auch mit rein. Und sie will die Erstattung der Energiesteuer auf Agrardiesel auch wieder einführen, damit sie die Traktoren nicht hier in Berlin haben, während sie regieren. Das sind ja alles Maßnahmen, die, man könnte sagen, das Gegenteil dessen sind, was wir eigentlich gerade bräuchten, wenn wir dann sagen, hey, wir haben Klimaziele, die müssen wir irgendwie erreichen. Und dann, du hast sie gerade schon genannt mit Katharina Reiche und einer, die sich dafür einsetzt, dass wir neue Gaskraftwerke bauen, was ja wirklich eine Menge, Menge Geld sein wird. Ist das eine ganze Menge, was der Steuerzahler TM für klimaschädliche Politik hier berappen soll? Und ja, wenn man sich fragt, warum, dann finde ich, hatte Annika Jürres mit Susanne Götze und ihrem Buch eigentlich die beste Antwort. Es ist halt eine Riesenlobby dahinter, die immer wieder es schafft, nicht nur die Politik mit Geld zu überzeugen, so hey, das ist doch eine gute Idee, sondern sie hat ja auch ganz gut deutlich gemacht, wie die Medien da immer wieder mitmachen, dass dann pseudowissenschaftliche Studien rausgebracht werden und am Ende glaubt es halt der einfache Bürger. Und das ist das eigentliche Problem.
Es glaubt halt vor allen Dingen auch der einfache Politiker. Also das ist ja eigentlich das viel größere Problem. Wenn die Politik sich da nicht den ganzen Tag hinter die Fichte führen lassen würde, wäre die Politik vielleicht auch in der Lage, uns Bürgerinnen und Bürgern das Ding vernünftig zu erklären und vernünftig so zu verkaufen, dass wir auch zu vernünftigen Lösungen kommen. Und es nicht immer ein Festhalten an gestern ist, dass dann immer nur anderweitig verbrämt wird.
Aber das fand ich nochmal, also ernüchternd und bestätigt auch nur, was du gesagt hast, von der Regierung Merz ist irgendwie nichts zu erwarten, was in eine Zukunft führt, in der wir noch nur ein Stück dieser Klimatransformation geschafft haben, die gemacht werden muss.
Ja, und das meine ich noch nicht nur beim Klima. Also es gab diese Woche auch, habe ich auch nicht mitgebracht, es gab diese Woche so ein bisschen Berichterstattung. Was hat eigentlich die Bundesregierung, also was hat Klingbeil, wie sollen die Milliarden verteilt werden irgendwie? Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, diese Regierung scheint sich überhaupt nicht darüber im Klaren zu sein, dass die Wirtschaft was anderes ist als die Unternehmer. Oder die Unternehmen. Ja, also dann auch so, ja, Elektroautos, wenn Unternehmen Elektroautos kaufen, kriegen sie bis zu 100.000 Euro Kaufpreis so und so viel dazu. Ich habe es dann auch nicht mehr genauer im Kopf jetzt leider. Aber das grundsätzliche Problem der Bundesregierung scheint mir zu sein, dass die völlig übersehen, dass die Wirtschaft im Wesentlichen aus Menschen besteht und diese Menschen im Wesentlichen privat wirtschaften. Ja, das ist ja ganz toll, wenn die Unternehmen alle total entlastet werden und sowas. Und es gibt ja auch ökonomische Theorien, die sagen, dass wenn die Unternehmen entlastet werden, produzieren sie billiger, dann werden die Produkte billiger, dann wird mehr nachgefragt, dann haben wir Wachstum. Aber was halt nachweislich funktioniert ist, die Konsumenten und Konsumentinnen entweder zu entlasten oder ihnen mehr Kohle in die Tasche zu stecken, weil dann konsumieren sie. Und das scheinen die gar nicht so richtig auf dem Schirm zu haben.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich da habe. Und dann kommen wir direkt zu meinen Umfragen, die ich mitgebracht habe. Mhm. Zwei Stück sind es. Die eine, da geht es um Arbeitszeit. Also die Regierung Merz ist ja der festen Überzeugung, dass wir alle faul sind und darum dringend mehr arbeiten müssen, um der deutschen Wirtschaft zu neuer Blüte zu verhelfen. Und die FAZ hat diese Woche eine Allensbach-Umfrage veröffentlicht, beziehungsweise raus zitiert, die von den sogenannten Familienunternehmen in Auftrag gegeben wurde. Exkurs. Dieser Verband, die Familienunternehmer, die heißen so, damit wir einfältigen Trottel den kleinen Handwerksbetrieb bei uns um die Ecke vor Augen haben, wenn da mal sich jemand äußert von diesem Verband. Tatsächlich sind das Millionen und Milliarden schwere Unternehmen, die da drin sind und auch den größten Einfluss haben und die halt versuchen, die Politik gerade nicht im Sinne des kleinen Handwerksbetriebs zu beeinflussen. Mhm. So, also die Familienunternehmer, es ist nicht das, was ihr glaubt, was das ist. Zurück zur Umfrage. Also, folgende Aussage gab es. Wir müssen mehr und härter arbeiten, um den Wohlstand zu erhalten. Mehr als jeder Zweite stimmt dieser Aussage zu. Persönlich bereit, mehr Stunden zu arbeiten, ist jeder Vierte. Das ja, ist genau wieder dieses Land geht den Bach runter. Und wie geht's Ihnen persönlich? Super.
Ja,
das
genau.
Das ist genau so Scheiß. Feiertage streichen, Rentenalter erhöhen, findet noch nicht mal jeder Zehnte eine gute Idee. Oder wie die FAZ schreibt, der Eingriff in Besitzstände wird nur da von einer überwältigenden Mehrheit befürwortet, wo eine begrenzte Gruppe betroffen ist. Etwa, wenn es darum geht, die staatliche Unterstützung für Bürgergeldempfänger zu kürzen.
Na toll.
Außerdem schreiben sie, der Irrglaube sei weit verbreitet, dass die Deutschen im Schnitt mehr arbeiten als die Beschäftigten in anderen EU-Ländern. Mhm. Nicht einmal jeder Dritte weiß demnach, dass die Statistik etwas anderes ausweist. Und da versucht die FAZ einen ganz interessanten intellektuellen Trick. Die behaupten implizit durch diesen Satz, weit verbreitet ist zudem der Irrglaube und so weiter, die behaupten implizit, dass die Deutschen im Schnitt weniger arbeiten würden als in anderen EU-Ländern. Das stimmt aber genauso wenig. Ja? Auf die Zahl, dass die Deutschen weniger arbeiten, kommt man nur, wenn man nicht nur mit den Vollzeitbeschäftigten rechnet, sondern mit allen Beschäftigten, Teilzeit, Minijob und was es alles so in Deutschland gibt, was es in anderen Ländern teilweise gar nicht gibt, wodurch die Zahlen dann natürlich erstmal bereinigt werden müssten.
Ja.
Schwer zu vergleichen, aber man kann sie vergleichen. Und das haben ja auch viele getan. Ich habe einen Taz-Artikel angehängt, wo das so weitergeht. Und im Deutschland-Trend habe ich zwei interessante Zahlen gefunden. Und zwar, die Terrororganisation Hamas ist verantwortlich für die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza.
Das ist die Aussage.
Ist die Aussage? Befürworten 71% der Deutschen. Israel ist verantwortlich für die Situation der Zivilbevölkerung in Gaza, befürworten 69% der Deutschen.
Ja.
Das ist praktisch gleich auf.
Ja.
Es ändert sich gerade ein bisschen. Bei der letzten Umfrage im Spätsommer letzten Jahres waren es noch ein paar weniger, die der Hamas die Schuld gegeben haben, ein paar mehr, die Israel die Schuld gegeben haben. Aber im Grunde, also ich rede jetzt über ein paar Prozent drauf runter, aber im Grunde ist es wirklich 70-70, wenn man so will, geben die Menschen sowohl Israel als auch der Hamas die Schuld. Und das ist irgendwie ja klassisch so. Mir ist egal, wer angefangen hat. Ihr hört jetzt sofort auf, sonst geht's ohne Nachtisch ins Bett.
Ja.
Problem? Auf der ganzen Welt gibt's niemanden, der die Macht hat, so eine Aussage zu machen und durchzusetzen. Außer vielleicht die israelischen und arabischen Zivilgesellschaften, die sich da seit fast 100 Jahren um dieses Stück Land prügeln. Aber was passiert, wenn die arabische Zivilgesellschaft aufsteht, haben wir kürzlich gesehen, als die Menschen gegen die Hamas demonstriert haben und einfach massakriert worden sind. Und die israelische pazifistische Zivilgesellschaft scheint momentan noch nicht stark genug zu sein.
Ja. Wir bleiben im Ausland. Ich würde gerne über Marco Rubio sprechen. Ich würde nicht, will nicht
ach,
über
das. Ich wieder aufs Klo so
ja,
lange.
Okay, cool. Weil ich dachte, jetzt sprechen alle über Musk und Trump, ja, wo es ja jetzt den großen Showdown gibt und die Leute sich genüsslich Popcorn reinschaufeln, während sie zugucken. Sondern Marco Rubio hat ja auch eine wichtige Rolle als Außenminister der USA und sieht manchmal so neben J.D. Vance und Donald Trump eigentlich ganz nett aus. Man würde so denken, ja, der ist vielleicht gar nicht so übel. Aber nein, weil während alle von Musk und Trump abgelenkt sind, hat Rubio Sanktionen gegen vier Richter des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt. Und zu deiner Frage, ne, wer könnte Israel und Palästina oder wer könnte Israel und die Hamas, wer könnte da irgendwie irgendwas erreichen, dann ist der Internationale Strafgerichtshof auf jeden Fall eine Adresse, die sich ja auch schon auf die Fahne geschrieben hat, sich darum zu kümmern. Also es gibt ja Haftbefehle gegen Netanyahu und gegen Galant und aber auch eigentlich gegen zwei Hamas-Führer, die aber, glaube ich, inzwischen beide schon von Israel getötet wurden. Naja, und jetzt hat eben haben die USA Sanktionen gegen vier Richter dieses Strafgerichtshofs verhängt, ja, wegen unrechtmäßigen Handlungen gegen die Vereinigten Staaten und Israel tatsächlich. Warum, ja?
Nee, mach mal.
Warum diese vier? Also tatsächlich wegen der Haftbefehle gegen Netanyahu und Galant, da waren zwei von ihnen beteiligt und die beiden anderen hatten eine Untersuchung zu Menschenrechtsverletzungen durch US-Personal in Afghanistan angeschoben. Also könnte man sagen, die haben einfach ihren Job gemacht, mehr oder weniger. Hm. Und genau wie auch Karim Khan, das ist ja lange der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs gewesen, seit kurzem nicht mehr. Der ist zurückgetreten, weil es gegen ihn Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gab. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was da rauskommt. Weil bei solchen Personen wie ihm, ne, also ich als Feministin trotzdem, werde ich immer sehr misstrauisch, weil ich denke so, also das ist jetzt wirklich jemand, den wollen viele, viele loswerden. Es gab ja auch Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen Biden und so damals im Wahlkampf 2020. Stimmt es oder stimmt es nicht? Egal. Jedenfalls gegen den haben die USA auch schon im Februar Sanktionen verhängt. Und ich finde, man muss das alles in größeren Zusammenhang setzen, also so das sogenannte Bigger Picture. Tatsächlich arbeiten hier die USA und Israel unter Gallant, Netanyahu, Trump, J.D. Vance und Marco Rubio daran, dass sie dieser Institution, und das ist die Institution, die die vier Kernverbrechen des Völkerstrafrechts verfolgt, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen der Aggression und Kriegsverbrechen, dass sie versuchen, der die Legitimation zu entziehen. Man muss dazu sagen, Israel, USA, aber auch China und Russland haben diesen internationalen Strafgerichtshof sowieso nie anerkannt. Trotzdem kann der handeln, also auch in Bezug auf Israel und auch in Bezug auf die USA, da gibt es dann komplizierte Regeln, aber nur weil die den nicht anerkennen, heißt es nicht, dass der nicht handlungsfähig wäre in Bezug auf die. Und bei Israel, das wollte ich auch nochmal in Erinnerung rufen, da hatte nämlich der Guardian letztes Jahr schon aufgedeckt, dass die israelischen Geheimdienste Mossad, Shin Bet und Amman auf Weisung durch die Netanyahu-Regierung 9 Jahre lang dazu eingesetzt wurden, hochrangige Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs zu überwachen, zu hacken, unter Druck zu setzen, zu verleumden. Und deswegen bin ich hellhörig geworden mit diesem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, auch zu bedrohen und auch Ermittlungen des Gerichts zu behindern. Die haben auch so Telefongespräche und alle möglichen Arten der Kommunikation mehrerer Beamter des Gerichts gezielt abgefangen. Und das finde ich alles so ein bisschen Wahnsinn, weil, ja, ich habe so das Gefühl, es gibt so eine Art neue Achse der Bösewichte.
Ja.
USA, Russland, China, auch Israel ist mit dabei, die halt versuchen, genau solche Institutionen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufklären, einfach zu unterminieren.
Ja, da schlägt das Pendel gerade in die diktatorische Richtung aus. Ich hoffe nur, dass, und das ist eben das Schöne eigentlich auch am Internationalen Strafgerichtshof, es ist ein Papiertiger, ja, der funktioniert nur, wenn, also unter ganz engen Umständen oder ganz engen Bedingungen, ne? Also wenn ein demokratisches Land mitmacht, wenn ein, so wissen wir ja alles aus den Berichten, was der aber macht ist, und das finde ich eigentlich, das ist so ein bisschen die Rettung des Internationalen Strafgerichtshofs. Das ist globale Public Relations, was dieser Gerichtshof tut. Der klagt Leute an, der ermittelt gegen Leute, der wird, wie du gerade erzählt hast, angegriffen und zwar auch mit moralisch fragwürdigen Mitteln. Aber letztendlich gibt es ja weltweit viele Menschen, nicht genug Menschen, das ist klar, die sich aus der selbstgewählten Unmündigkeit befreit haben und die kriegen das natürlich mit. Und ich glaube, wer für 5 Pfennige Geistes- und Herzensbildung hat, der merkt, was gerade passiert und wird sich das auch merken.
Ja, hoffentlich.
Ja, das einzige Problem ist halt, dass die lokale oder regionale oder nationale Propaganda extrem stark ist.
Ja.
Also wie ich eben schon sagte, eigentlich müsste dem Letzten klar geworden sein, dass die größten Probleme, die Europa derzeit hat auf der Welt, Russland und die Vereinigten Staaten von Amerika sind und niemand sonst. Eventuell noch China, aber da habe ich immer noch das Gefühl, dass die wenigstens mit sich verhandeln lassen. Solange das nicht jedem klar ist, wird die Politik nichts machen, sondern die Politik wird gucken, aha, die Leute glauben, dass die USA immer noch gut funktionieren, dann machen wir jetzt unsere politischen Kampagnen in diese Richtung, auf dass wir dann Stimmen gewinnen. Aber meine Hoffnung stört, und ich bin eigentlich ein sehr hoffnungsloser Mensch, aber meine Hoffnung, dass die Vernünftigen, und zwar weltweit die Vernünftigen, irgendwann auch wieder, das heißt auch wieder, irgendwann vielleicht mal die Oberhand gewinnen. Dafür werden sie dann von den Rechten, hier von der AfD, von der CDU, von der FDP, wenn sie dann links-grün versiffter Wokismus, ist das ja dann alles, was die Rechten immer erzählen. Aber letztendlich ist das die Vernunft. Und was die Rechten machen, ist die Ideologie. Das ist eigentlich das Tragische an dieser ganzen Sache. Aber ja, darum habe ich so zwischendurch so rumgestöhnt, als du über den Strafgerichtshof gesprochen hast, weil ich glaube, dass der eine ganz andere Wirkung hat als eine unmittelbare juristische Wirkung.
Auf jeden Fall. Es ist halt auch, es ist eine Reputation, die der hat. Auch wegen der Leute, die da ermitteln, die, also ich kenne deren Namen, also vielleicht ist es auch nur ich, aber ich kenne deren Namen und ich
weiß, wie du heißt.
Ich respektiere diese Leute und vertraue denen einfach auch, dass die da ordentliche Arbeit machen. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal weltweit, was diese Themen angeht.
Apropos Gericht. Das Berliner Verwaltungsgericht hat festgestellt, die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Dabei ging es um, wie immer an deutschen Gerichten, um Einzelfallentscheidungen. Das ist auch das, wo der Bundesinnenclown sich gerade drauf bezieht, ohne dass das wirklich sinnvoll ist. Also, wenn ein Gericht entscheidet, entscheidet es für dich und nicht für dich und deinesgleichen. Allerdings kann das Gericht in seiner Urteilsbegründung, das war jetzt auch noch nicht mal ein Urteil, sondern es war tatsächlich nur ein, wie heißt das? Es war kein Urteil. Wie heißt denn das?
Entscheidung? Nein, ich weiß nicht.
Entscheidung? Nee, das war, ja, das war so eine.
Das ist ein Eilverfahren war das.
Eilverfahren, genau, ja. Also es war kein Urteil, es hat kein richtiges Gerichtsverfahren gegeben. Aber normalerweise ist es so, das Gericht entscheidet zu deinen Gunsten oder gegen dich. So, und genau das ist passiert. Ein paar Somalier wollten über die Grenze. Die Polizei hat einfach ein Pushback gemacht. Das heißt bei uns anders. Bei uns heißt das, ich weiß gar nicht, wie es bei uns heißt, aber wenn Frontex das macht, heißt es Pushback und ist böser, als wenn unsere Polizei das macht. Aber letztlich sind es Pushbacks. Was sie vorhaben, ist halt, sie wollen die Leute gar nicht erst reinlassen, damit diese Leute gar nicht erst einem Asylverfahren unterzogen werden können. Also, das Gericht hat gesagt, wer über die Grenze kommt und Asyl will, der muss in ein geordnetes Verfahren genommen werden und darf nicht einfach zurückgeprügelt werden. Es muss also das sogenannte Dublin-Verfahren angewendet werden. Im Dublin-Verfahren wird, das ist ein bisschen umfangreicher, Link in Shownotes, im Dublin-Verfahren wird unter anderem geprüft, welches Land denn eigentlich letztlich für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Die Rechten hier bei uns im Land argumentieren, dass das nicht Deutschland sein kann, weil Deutschland von sicheren Drittstaaten, Dublin-Staaten umgeben ist und darum automatisch jeder, der hier reinkommt, schon in einem anderen Land sein Asylverfahren hat. So geht's aber nicht, sagt das Gericht. Und das sagt das Gericht auch in einem sehr, sehr ausführlichen Text, den sie zu dieser Entscheidung angehängt haben. Das Gericht sagt, wer kommt, hat ein Recht auf ein Verfahren. Die Bundesregierung hatte versucht, das auszuhebeln, indem sie Notstand ausgerufen hat, was so ziemlich die einzige Möglichkeit ist, diese Pushbacks an den deutschen Grenzen durchführen zu können. Das Gericht hat jetzt aber gesagt, Quatsch, Notstand. Die Somalier, die über die deutsche-polnische Grenze wollten, kommen rein und bekommen ihr Verfahren. Und jetzt wird's interessant. Die Bundesregierung, namentlich Innenminister Dobrindt und Bundeskanzler Merz, versuchen gerade, diese gerichtliche Entscheidung zu ignorieren, beziehungsweise in ihrem Sinne umzudeuten, so dass sie trotzdem weiter Pushbacks machen lassen können. Letztlich genauso wie das US-Regime bei sich zu Hause mit Urteilen von Gerichten umgeht. Und wenn man sich so umhört, also Social Media nutzt, dann finden das sehr viele Leute genau richtig, was die Bundesregierung da macht. Also, dass die Bundesregierung sich nicht an Gerichtsurteile dieser Art halten muss. Mit anderen Worten, die Menschen wünschen sich die Abschaffung des Rechtsstaats durch die Regierung Merz.
Ach Quatsch.
Natürlich.
Ach gut, ich habe eine andere Bubble.
Entweder haben wir einen Rechtsstaat oder wir haben keinen Rechtsstaat. Ja, wir haben nicht ein bisschen Rechtsstaat. So, wer das befürwortet, was die Bundesregierung da gerade macht, obwohl ein Gericht gesagt hat, das gehört sich nicht, der will keinen Rechtsstaat. Weil Rechtsstaat heißt, auch die Regierung hält sich an Gesetze und Urteile.
Ja.
Und obendrauf kommen dann auch noch reichlich Nazis, die RichterInnen persönlich bedrohen.
Warst du wieder zu viel auf Twitter diese Woche, Holger?
Das ist nicht nur Twitter, wo ich gucke, wenn ich was wissen will.
Okay, weil ich hatte das Gefühl, dass, also, aber ich folge natürlich auch dann so eine Anwaltsbubble zum Beispiel, dass die, also alle, die irgendwie was von Jura verstehen und auch von diesem Thema, sehr entsetzt darüber waren.
Ja. Außer Daniel Thüm, der gerade versucht, prominent zu werden, indem er ständig sowas, so Dinge sagt wie, also implizit sagt wie, ja, die Menschenrechte sind ja auch verhandelbar.
Achso, ja, dem folge ich
aber,
nicht.
Ja, dem muss man nicht folgen, der schreibt hier und da, darf er immer mal so Gastartikel schreiben und in Talkshows sitzen und so ein ganz, ganz seltsamer Kandidat. Ich höre jetzt auch da auf, ich gehe davon aus, dass es sowieso schon alle mitbekommen haben. Ich will eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Auf Blue Sky folge ich schon sehr lange einem User, ist einer, tatsächlich einer meiner Lieblingsaccounts dort. Der ist anonym. Ich habe den Verdacht, dass er Verwaltungsrichter ist. Und der hat ein paar Sätze zur Verwaltungsgerichtsbarkeit aufgeschrieben. Hm. Und die lese ich jetzt vor, das ist ein kleiner Thread gewesen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten Menschen nicht mal ansatzweise wissen, was ein Verwaltungsgericht überhaupt macht. Obwohl ich vor vielen Jahren schon eine Sendung zum Thema veröffentlicht habe.
Also alle, die eine Scheidung hinter sich haben, kennen Verwaltungsgerichte?
Ja. So, der User heißt KDA, kommt drauf an. Hat so einen kleinen Waschbär, ist es, glaube ich, als Foto. Und wie gesagt, der macht auf mich einen seriösen, kompetenten Eindruck. Kann natürlich auch sein, dass er mich seit Jahren verarscht. Aber dann verarscht er sehr, sehr viele, die auch über genau solche Themen mit ihm diskutieren. Er schreibt: Was am Ende zwischen euch und einem übergriffigen Staat steht, sind die Verwaltungsgerichte. Wenn ihr jetzt zulasst, dass diese wegen Rechtsschutz für Geflüchtete von rechten Medien und Politikern diffamiert und demontiert werden, werden sie auch zu eurem Schutz nicht mehr in der Lage sein. Und gerade die Diskussion um die Berliner Entscheidungen zeigt eines eindrücklich. Ihr wurdet durch Verwaltungsgerichte auch dann geschützt, wenn ihr selbst nie geklagt habt. Denn die Erfolge anderer Kläger kamen auch euch zugute. Zum einen, weil der Staat sich schon deshalb mäßigte, weil es verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gibt. Zum anderen, weil er sich auch allgemein an die Entscheidungen hielt, die andere vor Gericht erstritten hatten, wie es in einem Rechtsstaat selbstverständlich ist. Das alles steht gerade auf dem Spiel. Also sagt nicht, es ginge euch nichts an. Der Versuch von Regierung, einschließlich SPD und Medien, die grundsätzliche Bedeutung der Berliner Entscheidung zu leugnen, ist ein erster Versuch, sich der Fesseln des Rechtsstaats zu entledigen. Wenn das klappt, wird künftig jeder von euch selbst um sein Recht kämpfen müssen. Gut gewählt, Deutschland.
Ja.
War abzusehen.
Ja,
dass
wenn man.
Die CDU, insbesondere die CDU und die CSU, ein Problem mit Demokratie und Rechtsstaat haben, konnte jeder sehen, der es sehen wollte, und zwar auch schon in den letzten 20 Jahren.
Und auch recht frisch. Es gab da ja auch Verbindungen von der US Heritage Foundation, die ja hinter diesem Project 2025 steckt. Und es gab ja dann auch die Idee eines Project 2029 für Europa. Und es gibt da Verbindungen zwischen der Union und dieser komischen Rechts.
Naja, das ist... Die Verbindung, klar gibt es, also die Verbindung gibt es, aber auch ohne diese Heritage Foundation.
Ja, ja, sicher. Das passt halt.
Konnte man genau sehen, in welche Richtung sich die CDU entwickeln würde, sobald Angela Merkel da raus ist.
Ja,
das wollte halt nur niemand sehen. Und das Schlimme daran ist, ich denke dann immer, ey Leute, ich bin nicht schlauer als irgend so ein politischer Kommentator in einer Zeitung, in einem Sender oder sonst was. Warum? Es ist euch das nicht selbst aufgefallen? Ist euch das recht, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird? Oder bin ich paranoid? Und stellt sich raus, ich bin nicht paranoid.
Immerhin. Das ist doch auch mal was Gutes. Es war auch in diesem Treffen zwischen Merz und Trump einer der Momente, wo es fiel kein Name. Es wurde nur gesagt, she. Aber ganz klar war, wer gemeint ist, nämlich Angela Merkel. Und dann hat Trump wieder darauf rumgehackt. Naja, es ging darum, ja, sie hätten jetzt damit zu tun, die ganzen gefährlichen Ausländer aus den USA rauszukriegen. Und, aber ihr habt da ja auch so eure Probleme, weil sie, also Angela Merkel, hat ja so viele Fehler gemacht. Es war dann eine Dog Whistle in Richtung, ja, 2015 darf sich nie wieder wiederholen, bla bla bla. Und auch da war Friedrich Merz, also einfach mal so, erstens, Trump hackt auf Angela Merkel rum und es bleibt halt einfach so stehen. Ne? Also, und ich war mir jetzt nicht sicher, ich habe nicht sehen können, wie Friedrich Merz in dem Moment reagiert hat, weil die Kamera war auf Trumps Gesicht. Er hat auch irgendwas gesagt, was ich aber nicht verstanden habe. Aber
das ist ja der einzige Antrieb, den Friedrich Merz
passt.
Hat.
Ja, eben. Es würde halt total gut passen, dass er sich innerlich auch da gefreut hat, dass endlich anerkannt wird, wie böse und schlecht Angela Merkel war, nicht nur zu ihm, sondern zu ganz Deutschland.
Soll ich dann vielleicht noch ein bisschen auf der Bundesregierung rumhacken? bevor hast du mit der schönen Nachricht. Ja, ich habe noch was. Und zwar habe ich ein paar Scheinlösungen mitgebracht, beziehungsweise eine Scheinlösung mitgebracht. Dann gab es die Meldung, Bass, Bärbel Bass, will gegen den organisierten Betrug beim Bürgergeld vorgehen.
Ja.
Nur noch mal zur Einordnung, geschätzte Schaden durch Sozialbetrug beim Bürgergeld 270 Millionen Euro pro Jahr, durch Steuerbetrug bis zu 100 Milliarden pro Jahr. Ne? Frau Bass ist in der SPD, der Arbeiterpartei. Und liebe Frau Bass, Arbeiter sind diejenigen Leute, die praktisch keine Steuern hinterziehen können, weil sie die Steuer direkt abgezogen bekommen vom Chef. Ja. Kümmer dich doch mal darum. Mach doch mal eine echte Lösung und nicht so eine Scheinlösung. Und wo ich gerade dabei bin, Oxfam hat mal nachgerechnet. Oxfam ist so ein internationaler Verbund, Hilfs- und Entwicklungsorganisation. Mhm. Die veröffentlichen jedes Jahr einen Bericht zur weltweiten Vermögensungleichheit und so. Und die haben gerade zusammen mit dem Netzwerk Steuergerechtigkeit, das ist eine Nichtregierungsorganisation, eine deutsche Nichtregierungsorganisation zum Wohle der ausgebeuteten Massen, die haben eine Studie veröffentlicht mit dem Titel »Keine Angst vor Steuerflucht« und darin der Hinweis, die ausgesetzte Vermögenssteuer hat Deutschland bisher über 380 Milliarden Euro gekostet. Schön. Könnte sich Frau Bass ja auch mal für einsetzen, dass da was passiert, ne?
Wie viele Jahre Sozialbetrug sind das? Müsste man mal ausrechnen.
270 Millionen zu 380 Milliarden sind dann mindestens 1000 Jahre Sozialbetrug und noch ein bisschen mehr. Vielleicht hat Frau Bass ja irgendwann auch noch mal Kapazität, sich um sowas zu kümmern. Oder vielleicht auch die ganze SPD, die Partei der kleinen Leute, der hart arbeitet. Ich höre jetzt auf. Hörtipp. Mit einer Referentin von Netzwerk Steuergerechtigkeit hatte ich neulich auch für den AWO-Podcast ein Interview gemacht. Mhm. Und wie ich den Link rausgesucht habe, fiel mir auf, ach ja Mensch, ich habe kurz danach ja auch noch mit einer anderen Steuer-NGO ein Interview gemacht. Und zwar Fiscal Future. Die kaprizieren sich stärker auf junge Leute. Also das sind junge Leute, die sich um Steuergerechtigkeit kümmern. Netzwerk Steuergerechtigkeit sind halt alte Leute, die sich um Steuergerechtigkeit. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt Unterschiede und es waren beides recht interessante Sendungen. Und auch wenn man die sich anhört und nicht nur die Zahlen, die ich jetzt gerade referiert habe, sieht man, es gibt durchaus Bedarf an echten Lösungen. Ja, und nicht dieser komischen Identitätskacke, die die SPD da gerade veranstaltet.
Es gibt Bedarf und es gibt die Lösung. Also
Es gibt immer Lösungen. Also für jedes Problem lässt sich eine Lösung formulieren und dann kann man sich überlegen, wie kommen wir dahin.
Es ist halt, ja. Naja. Komm, gute Laune. Schauen wir in die Ukraine. Da gibt es diese Woche eine Menge Gründe, gute Laune zu haben. Es waren mehr als 100 Drohnen, es waren 18 Monate, also mehr als anderthalb Jahre Planung. Und am Ende gab es am Sonntag eine Zerstörung, die manche ExpertInnen dazu verleitet hat, es mit Pearl Harbor zu vergleichen, was in meinen Augen übertrieben ist. Aber krass war es schon, was die Ukraine da letzten Sonntag geschafft hat, nämlich Operation Spider's Web, eine komplett im Alleingang, also von der Ukraine im Alleingang geplante Operation, die wohl ungefähr so funktioniert hat. Also die Ukraine hat es irgendwie geschafft, Container nach Russland zu schmuggeln. Die hatten keinen doppelten Boden, sondern eine doppelte Decke sozusagen. Und obendrin lagen...
Doppeldecker-Container.
Und obendrin in dieser doppelten Decke lagen dann die Drohnen, die auch von weit weg, also über 1000 Kilometer weit weg gesteuert werden konnten. Und die hat man natürlich nicht sehen können, wenn man den Container aufgemacht hat, weil die waren halt in der Decke. Und dann kamen letzten Sonntag diese Drohnen da rausgeflogen und haben auf russischen Militärflugplätzen ganz gezielt Flugzeuge und Bomber der Luftwaffe angegriffen. Es war wirklich sehr spektakulär, vor allem weil die Ukraine zuerst auch gesteuert hat, was die Welt von dieser Aktion sieht. Also die sind damit an die Öffentlichkeit gegangen, haben Bilder gezeigt, wie die Drohnen da in diesen Containern oben drin liegen und haben auch Bilder gezeigt, die Kameras in den Drohnen gemacht haben, während sie eben diese Bomber angegriffen und auch zerstört haben. Und die Ukraine hat dann gesprochen von 41 Flugzeugen der Luftwaffe der Russen, die so stark beschädigt seien, dass man sie nicht reparieren könnte. Jetzt gab es da wirklich auch schon am ersten Tag und auch die Tage später ein bisschen Zweifel von ExpertInnen, die gesagt haben, naja, wir gucken mal, davon, wo wir Bilder haben, da können wir sagen, das stimmt. Dann waren es erst so 7, 8, 9, 10. Die USA haben jetzt gesagt 20, also etwa die Hälfte von dem, was die Ukraine gesagt hat. Und Russland sagt gar nichts. Das war eigentlich so ein bisschen das Interessanteste. Im russischen Staatsfernsehen liefen am Sonntag wohl 39 Sekunden dazu, dass da irgendwo Angriffe der Ukraine seien. Und dann gab es eine Drohung durch Wladimir Putin, der böse Vergeltung angedroht hat. Das war es aber auch schon. Und diese Drohung hat übrigens dann Donald Trump dem Rest der Welt ausrichten lassen. Der hatte nämlich mit Putin telefoniert.
Ah, ja.
Ja, und also man kann auf Satellitenbildern, die nach diesem Drohnenangriff aufgenommen wurden, sehen, dass wirklich schwere Bomber dieser russischen Luftwaffe beschädigt sind. Also falls euch diese Typnummern was sagen, TU-95 und TU-22 sind darauf zu sehen. Das sind strategische Langstreckenbomber, die mit Überschallgeschwindigkeit fliegen können und die Russland tatsächlich auch für Raketenangriffe auf die Ukraine eingesetzt hat. ExpertInnen, die ich geguckt habe, das sind echt so interessante Military-YouTuber gewesen, die im Hintergrund Gewehre stehen haben und Orden hängen haben und irgendwelche Helme. Aber die, glaube ich, echt was von der Sache verstehen, ordnen das so ein, dass das jetzt keine krassen direkten Auswirkungen darauf hat, wie Russland die Ukraine angreift oder nicht. Also es wird jetzt nicht dazu führen, dass Russland die Ukraine direkt weniger angreifen kann.
Nee, aber die Russen haben jetzt Angst vor LKWs. Ist doch auch ganz geil.
Eben, und das finde ich halt so cool. Wer hat es gesagt? Genau, Leonid Petrov im Gespräch mit ABC, der gesagt hat, wir wissen nicht, wie viele Überraschungen die Ukrainer noch in petto haben und was als nächstes passieren wird.
Ja.
Und als nächstes
zwei
ist...
Zwei Tage später.
Genau. Als nächstes ist halt auch direkt was passiert, nämlich am Dienstag hat dann die Ukraine einen Unterwasserangriff auf die Kertschbrücke gemeldet. Der Geheimdienst der Ukraine hat gesagt, 1100 Kilogramm Sprengstoff im Meeresboden seien unter dieser Kertschbrücke zur Detonation gebracht worden. Die sagen jetzt, die ist eigentlich nicht mehr benutzbar, die ist jetzt baufällig. Auch hier hat man aus Russland erstmal wenig gehört, deswegen... Wie sagt der Deutschlandfunk immer so schön, diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Und ich finde, da haben sie aber auch ein bisschen geschlampt, weil die Brücke steht noch.
Sie steht, aber ob man sie benutzen kann.
Die Russen benutzen sie einfach.
Ja, denen sind ja auch Menschenleben nichts wert. Jedenfalls glaube ich, das ist so der wichtigste Effekt, dass die Gegenseite nicht weiß, okay, was kommt als nächstes. Die eigenen Leute auch mal wieder euphorisch sind. Und tatsächlich, ich frage mich auch gerade jeden Tag, okay, was wird die Ukraine wohl als nächstes Feines in Russland anstellen? Ja? Die Kehrseite der Medaille ist tatsächlich, Putin hat Vergeltung versprochen und sie kommt. Letzte Nacht hat es Kiew zum Beispiel schlimm erwischt. Insgesamt sind über 400 Drohnen und über 40 Raketen laut Zelensky auf die Ukraine niedergegangen. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein neuer Rekord war, aber wahnsinnig viel. Aber auch letzte Nacht hat die Ukraine auch Russland massiv mit Drohnen angegriffen. Also Russland hat selbst gemeldet, dass man 170 ukrainische Drohnen abgefangen hätte, was natürlich gelogen ist. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hat man 170 abgefangen oder auch nicht, aber Russland lügt halt. Aber es sind offenbar hunderte Drohnen auf Russland losgegangen. Und das finde ich schon ein Ausmaß, was ich vor ein paar Monaten noch nicht gedacht hätte, also dass die Ukraine in der Lage ist.
Ja, andererseits, China versorgt Russland halt mit Zeug. Ne? Mhm. Solange das nicht aufhört, glaube ich, hat die Ukraine wenig Chancen, die Russen wirklich rauszuschmeißen.
Tja, naja, und auch sonst, dieses Putin-Trump-Telefonat hatte ansonsten keine Ergebnisse. Auch der Papst hat sich mal eingeschaltet, um zu schlichten. Der konnte auch nichts bei Putin erreichen. Und insofern hat die Ukraine natürlich absolut recht, wenn sie sagt, der Druck auf Putin muss erhöht werden. Der wird sonst nicht aufhören. Diese ganzen Telefonate und Friedensappelle des Papstes, das ist halt nutzlos. So. Ja, das war es aus der Ukraine. Ja. Und dann schauen wir mit Cham, wir bleiben im Ausland, mal nach Brasilien. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Cham hat mir gestern das Thema vorgeschlagen. Ich habe mir das kurz so oberflächlich durchgelesen. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht, weil es ist wirklich ein, ich habe so viele
Katrin,
Fragezeichen.
Brasilien ist ein Land in Südamerika.
Ja, ja, aber die führen jetzt was ein, wo Privatleute ihre Daten verkaufen können. So. Und
immerhin, wir verschenken unsere.
Ja, ne? Eben. Deswegen, ich war auch zuerst so, ist das jetzt was Gutes, ist das jetzt was Schlechtes? Wie wäre es, wenn wir uns einfach anhören, was Cham dazu zu sagen hat?
Ja, es passiert gerade etwas richtig Spannendes in Brasilien, denn das Land testet gerade als erstes Land der Welt tatsächlich ein ganz neues System aus. Das heißt D-Wallet. Das ist so eine digitale Geldbörse für persönliche Daten, für meine persönlichen Daten, für deine persönlichen Daten. Das Ziel dieses Projektes, dieses neuen Systems ist es, Menschen eben die Möglichkeit zu geben, Geld mit ihren eigenen Daten verdienen zu können. Was bedeutet das konkret? Also normalerweise sammeln eben große Firmen wie Google, Amazon oder Facebook eben unsere Daten, ohne dass wir etwas davon haben. Sie verkaufen diese Infos oder eben nutzen sie für Werbung und wir bekommen aber gar kein Geld dafür. Brasilien will das jetzt ändern. Mit diesem neuen System können jetzt BürgerInnen beziehungsweise die kleine Gruppe von Menschen, die eben für dieses Experiment ausgesucht worden sind, ihre eigenen Daten verwalten, zum Beispiel also welche App was über sie weiß. Sie können b diese Daten freiwillig verkaufen. Freiwillig, das ist die Betonung hier, zum Beispiel eben entweder an Banken oder Firmen. Und C, das Geld dafür dann direkt auf ihr Konto bekommen. Wie funktioniert das Ganze? Also, Sie bekommen eine digitale Brieftasche, nämlich diese D-Wallet. Ihre Daten landen dann in so eine Art Datensparkonto. Was sind dann Daten? Das sind so Daten, die Sie erzeugen, während Sie eine App nutzen oder Ihren Standort irgendwo teilen oder vielleicht auch Ihre Einkaufsliste teilen, was Sie ja eh schon bereits tun, wenn wir Payback zum Beispiel benutzen. Firmen können dann auf diese Daten bieten, sagen so, diese Daten sind für mich interessant, deswegen möchte ich jetzt darauf bieten, ähnlich wie bei so einer Auktion. Und die BürgerInnen entscheiden dann, ob sie dann dieses Angebot annehmen. Und wenn ja, bekommen sie dann das Geld dafür. Das Ganze wird erstmal mit so einer kleinen Gruppe von Menschen, wie gesagt, ausgetestet. Vor allem beim Thema Kredite. Das heißt also, wenn Sie einen Kredit beantragen, kommen ja dann bestimmte Daten dabei raus. Und diese Daten gehen dann in diese D-Wallet. Firmen können dann bieten, um sie zu nutzen und sie können dann entweder ja oder nein sagen. Zwei Unternehmen stecken hier dahinter, DataPrev, das ist so ein staatliches Unternehmen in Brasilien, die kümmert sich eigentlich eher so um IT für so Sozialprogramme und Drumwave, das ist eine Firma aus den Staaten, aus Kalifornien, die eben Daten bewertet und verkauft. Warum ist das Ganze so besonders? Das Ganze ist besonders, weil hier der Staat mitmischt. Also Datenverkauf, Datenmonetarisierung ist jetzt nicht so etwas komplett Neues. Ja, das gibt's schon seit mehreren Jahren. Aber damals waren es halt eben nur Firmen. Und weil jetzt hier BürgerInnen zum ersten Mal weltweit ihre Daten als eine Art persönliches Eigentum behandeln dürfen, dass man auch zu Geld machen kann, ist das Ganze so, ja, so besonders. Es gibt viele Vorteile für die Menschen, die hier mitmachen. Also wie gesagt, sie verdienen Geld mit ihren Daten. Sie haben natürlich auch mehr Kontrolle über die eigenen Infos. Es gibt aber auch Vorteile für den Staat. Zum Beispiel der Staat kann dann mit anonymen Daten bessere Dienste entwickeln, zum Beispiel in Sachen Gesundheit oder Bildung. Und ganz allgemein gesehen finanzielle Inklusion. Auch Menschen ohne viel Einkommen könnten hiervon profitieren. Aber natürlich gibt es auch viel Kritik, weil viele Menschen sehen eigentlich auch potenziell sehr, sehr viele Nachteile. Denn was ist mit Menschen, die gar nicht lesen können? Ja? 3 von 10 BrasilianerInnen sind laut den letzten Zahlen funktional analphabetisch. Oder was ist mit Menschen, die nicht verstehen, was mit ihren Daten passiert, ja? Und vielleicht dann so unbewusst ja ihre Privatsphäre verkaufen. Oder was, wenn die Daten dann so richtig krass teuer werden, ja? Kleinere Firmen oder eben Behörden, die könnten sich dann vielleicht Daten nicht mehr leisten, wenn sie zu teuer werden. Oder auch Menschen in ländlichen Regionen, die eben schlechtes Internet haben, die könnten benachteiligt sein, weil sie eben weniger Daten erzeugen. Ja, also Vorteile, Nachteile. Es gibt gerade eine sehr angeregte Diskussion diesbezüglich. Rechtlich gesehen, da wird auch schon dran gebastelt. Brasilien arbeitet an einem neuen Gesetz, das Daten als persönliches Eigentum einstuft. Also wie ein Auto oder ein Haus. Bisher galten Daten nur als persönliches Recht. Und das neue Gesetz, das könnte eben BürgerInnen erlauben, für das Teilen ihrer Daten eben bezahlt zu werden. Also es ist ein sehr, ja, mutiger Schritt, würde ich sagen. Eigentlich bin ich ein Fan von der Maxime weg von Daten gehören den Konzernen und hin zu Daten gehören uns, den Menschen. Aber ja, ich habe noch sehr viele offene Fragen, vor allem eben zum Thema Gleichberechtigung, Bildung und Missbrauch. Aber spannend.
Die wichtigste offene Frage finde ich ja jetzt mal von diesen ganzen Ismen-Fragen, die Scham da aufgebracht hat. Was passiert, wenn ich Nein sage? Was passiert, wenn ich sage, nein, ich möchte, dass meine Daten nicht verwendet werden? Ich benutze nämlich dasselbe Betriebssystem oder das gleiche Betriebssystem und die gleichen Apps wie alle anderen auch.
Ja.
Werden meine Daten, dann ist dann hier so wie in Europa und Nordamerika, werden die Daten halt einfach geklaut und monetarisiert oder was passiert dann? Wie weise ich nach, dass die Daten geklaut und monetarisiert worden sind? Weil das muss ich, wenn ich den Datenhändler verklagen will. Also ich finde das, was die juristischen Fragen dahinter, finde ich wesentlich interessanter als irgendwelche sozialen Fragen, weil mit der Diskussion über soziale Fragen hast du bisher noch jedes halbwegs sinnvolle Projekt in Grund und Boden reiten können.
Das stimmt.
Also es geht halt von was völlig Falschem aus zu sagen, ja, was ist mit Analphabetismus, was ist mit Leuten, die nicht verstehen, was ist mit Leuten, die schlechtes Internet haben, nee, ist ja erstmal egal. Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Das finde ich ja viel interessanter eigentlich, naja. Auf mich hört ja mal keiner, wissen wir ja.
Hast du noch eine Nachricht?
Ja, wenn wir hier, ja, gleich ist Feierabend, das ist die einzige Nachricht, die ich noch habe.
Was ja auch nur, also ich meine, dass gleich Feierabend ist, ist ja auch eine gute Nachricht für dich.
Hörst du, wie ich mir schon die Hände reibe?
Ja, ja. Die gute Nachricht dieser Woche kommt aus Großbritannien. Und zwar hat die Regierung in Großbritannien seit dem 1. Juni Einweg-E-Zigaretten per Gesetz verboten.
Halleluja!
Einweg-E-Zigaretten, falls ihr das noch nicht kennt, sind, wie der Name schon sagt, E-Zigaretten, die man wirklich nur einmal benutzt und dann wegwirft.
Genau, und überall liegen diese Scheißdinger rum. Überall bei uns im Vorgarten, ja. An jeder Ecke. Furchtbar, echt.
Es ist furchtbar, es ist eine Umweltsauerei, aber die sind halt auch deswegen so beliebt und liegen in deinem Vorgarten, weil sie halt billig sind. Ja. Und das heißt, da kommt noch eine zweite Ebene dazu. Die sind deswegen nämlich natürlich total interessant für Jugendliche. So wie früher gab es so Zigarettenpackungen, wo nur 10 Stück drin waren.
Hm?
Genau.
Hm?
Ist halt viel beliebter, weil kostet nicht so viel. Und dadurch ist es ein super Einstieg in eine Nikotinabhängigkeit. Also doppelt evil das Zeug. Und deswegen Applaus für die Regierung in Großbritannien. Weil es gibt halt einfach Dinge, wo man sagen muss, das ist auf so vielen Ebenen böse und schlecht.
Da sind doch Batterien drin. Ich meine, die Leute, denen ist überhaupt nicht klar. Also oder es ist ihnen mal wieder egal, dass sie Batterien einfach in der Botanik entsorgen.
Ja.
Es ist 2025, dass man da überhaupt noch drüber reden muss. Das finde ich so, ich finde das so krass.
Ja. Ich finde, wir sollten die auch verbieten. Ich finde sowieso mehr Verbotspolitik. Leute.
Ja, genau.
Mehr Verbotspolitik.
Alles verbieten. Es ist ganz einfach. Du und ich, wir werden diskursiv erarbeiten, was richtig und was falsch ist.
Genau.
Was falsch ist, wird dann verboten.
So
fertig. Bessere Welt. Zack, bumm. Und wehe, es weicht jemand ab. Dann gibt's hier aber mal die volle Härte.
Ja, die volle Härte Waffeln. Kommen wir zum Limerick der Woche. Und in der letzten Woche haben wir ein Thema ausgewählt, was ungewöhnlich ist für diese Sendung, aber gut funktioniert hat. Das war nämlich das Thema Panzer. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Kriegsveteran wollte es wissen, denn er fand Faschismus beschissen. Sein Panzer fuhr über einen Tesla hinüber, um Elon ganz heftig zu dissen.
Axel hat geschrieben, ein Aktionär von Rheinmetall, der hört schon den Sektkorkenknall. Es fließen Milliarden für Stahlleoparden, natürlich nur im Bündnisfall.
Und Friederike schreibt, ich wollte mit dem Panzer nach Möhn. Da finde ich es nämlich sehr schön. Doch der Diesel war leer, der Tankdeckel zu schwer. Naja, bleib ich jetzt halt in Plön.
Genau, und als nächstes ist Labö fällig.
Und haben wir ein schönes Thema für diese Woche?
Ja, bestimmt.
Ja. Ja, was denn?
Ach so, Verwaltungsrecht.
Och komm, Holger, bitte. Ich dachte,
ihr seid alle so langweilig. Ich gehe Jura studieren. Ich höre auf mit dem Podcast. Ich mache was Anständiges. Jura studieren.
Ja, viel Spaß.
Ich werde Jurist.
Ja.
Oh, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, das wäre mal eine interessante Frage. Ich bin 55. Wenn ich anfange, wäre ich 56.
Ja, dann bist du in Rente, wenn du fertig bist.
3,7, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist wie früher. Früher konntest du in 7 Semestern das erste Staatsexamen machen. Danach hast du, glaube ich, dann nochmal 2 Jahre Referendariat bis zum zweiten Staatsexamen, wenn ich mich nicht täusche.
Also, ich wünsche dir viel Spaß.
5 bis 7 Jahre würde ich brauchen, dann käme ich so ungefähr zum Renteneintritt. Wenn ich dann noch eine Anwaltszulassung, nein, wenn ich dann noch eine Anwaltszulassung kriege, ja, dann muss ich nicht wie die ganzen anderen armen Schweinerentner am Fenster sitzen und Falschparker anzeigen, sondern dann verklag ich euch alle und ziehe nur noch vor Gericht.
Okay, damit hätten wir unser Limerick-Thema für diese Woche, Nörgelrentner.
Okay, nur immer her damit.
Sonst hätte ich, ja, doch, nee, finde ich gut. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
US-Märkte drehen noch nach oben.
Dienstag.
Wieder mehr Zuversicht an der Wall Street.
Mittwoch.
Wall Street von Konjunktursorgen gebremst.
Donnerstag.
Unruhe an der Wall Street.
Freitag.
Trump-Musk-Fehde ein Risiko für die Börsen?
Tja. Ist halt blöd, wenn die komischen Finanzmärkte und die komische Regierung zu eng miteinander verknüpft sind, ne? Muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Tja.
Tja. Was will man da machen?
Da machst du nichts.
Stamokap ist Stamokap.
Das ist Stamokap, muss ich
sagen. Schlag's nach. Es ist kein Stamokap in den USA, aber ich denke total oft, dass doch Stamokap, wird man da sehen. Staatsmonopolkapitalismus.
Ach so.
Altes Konzept.
Ach so. Ja, ich fand auch, ich habe ja letzte Woche kurz darüber geredet, wie Donald Trump mit diesen komischen Trump-Coins, diese Meme-Coins, ne, mit diesem Dinner und so weiter. Und dann hatte ich danach leider erst die sehr gute Sendung von Ezra Klein, also der Ezra Klein-Show, dazu gehört. Und dann stand mir doch noch mal der Mund auf, weil ich dachte, ja, es ist echt krasse Korruption, was da gerade abgeht bei denen.
Eigentlich ist es Stamokap. Das Problem am Staatsmonopolkapitalismus ist, du kannst dieses Wort nur ernsthaft im Mund führen, wenn du Marxist bist. Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Aber im Grunde ist das, was da passiert, also damals, wahrscheinlich war es noch nicht mal Marxismus, sondern irgendwie Stalin oder Lenin oder wer sich da auf Marx berufen haben mag. Die Idee ist halt, dass es irgendwann im Kapitalismus einen Moment gibt, an dem ein Staat qua Imperialismus oder ein Staat mit der Wirtschaft verschmilzt und dann imperialistisch wird und so. Und das ist schon, also die USA zeigen zumindest Anzeichen davon. Ich bin ganz froh, dass
Lenin.
Genau, Steinmeier nicht mehr lebt. Ja.
Okay, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
Ja, hallo.
Was konntest du denn in den vergangenen Stunden noch finden, was du gerne korrigieren würdest oder einfach ein bisschen mehr Kontext liefern?
Ja, da möchte ich einsteigen bei dem Thema Bundesverdienstkreuze. Also speziell Holger hatte sich da ja ein bisschen drüber aufgeregt. So Quintessenz, der Bundestag verteilt die mit der Gießkanne. Dazu habe ich ja, auch wenn es natürlich polemisch mit Absicht war, ein bisschen was recherchiert. Und zwar zunächst mal, um das so ein bisschen klarzuziehen, ne? Bundesverdienstkreuz, das verleiht der Bundespräsident. Und formell dürfen dafür eigentlich nur Ministerpräsidenten der Länder Vorschläge machen, sowie die Außenministerin bzw. der Außenminister, der gerade amtierende, weil es ja noch Menschen gibt, die Deutsche im Ausland oder Leute mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Also, ne, die machen das dann meistens so, die Staatskanzleien der Länder, dass sie halt irgendwie ein Vorschlagsformular haben oder so, oder sich Vorschläge aus dem Formular des Bundespräsidenten sozusagen weiterleiten lassen von ihren Bürgern, und dann wird es da bewertet und gefiltert sozusagen. Es gibt sogar eine Frauenquote für diese Ordensvorschläge, und zwar schon eine ganze Weile. Frank-Walter Steinmeier hat die 2022 mal erhöht auf 40%, vorher waren es 30%. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Und es hat wohl tatsächlich auch zu einer also ich komme gleich dazu, dass früher sehr viel mehr vergeben wurden von diesen Orden als heute, aber tatsächlich führt die Frauenquote kurioserweise dazu, dass wohl auch ein bisschen weniger vergeben werden, weil es scheint so ein Phänomen zu geben, dass leider Gottes immer noch deutlich mehr Männer oft vorgeschlagen werden in diesen Formularen und so weiter. Und dann gibt es manche Länder, die füllen das dann auf mit Vorschlägen, andere wohl aber nicht. Und dann, um die Quote zu halten sozusagen, kriegen auch weniger Männer dann ein Verdienstkreuz. Die kommen dann auf eine Warteliste. Also will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, das ist nur Trivia. Tatsächlich war es wohl so, dass in der Nachkriegszeit die ersten Bundespräsidenten wirklich Zehntausende von diesen Orden vergeben haben. Das fand ich auch krass viel. So, ich hätte gedacht, so ja man, das ist doch voll wichtig, da gibt man noch so ein paar Dutzend raus. Nee, deutlich, deutlich mehr. Kommt sicherlich auch so ein bisschen aus dieser Wiederaufbauzeit. Und da ist man aber teilweise dann nicht mehr der notwendigen Sorgfalt vorgegangen. Also es gibt Einzelfälle, da haben Leute mit SS-Vergangenheit Bundesverdienstkreuze bekommen. Und man erinnere sich nur mal um die Diskussion um Frauke Petris Verdienstkreuz. Ja, nachdem sie da über Schusswaffengebrauch an der Grenze philosophiert hatte in der Flüchtlingsdebatte. Ne? Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und jetzt nochmal konkreter zu dieser Bundestagsgeschichte. Also tatsächlich wurde in den vergangenen Jahren öffentlich, und darauf bezog sich Holgi, glaube ich, dass es offenbar gängige Praxis ist, so seit den 90ern oder sowas, so genau konnte ich das jetzt nicht nachvollziehen, dass da offenbar rund 5% der Abgeordneten des Bundestages, gestaffelt nach Fraktionsgröße, jede Legislaturperiode für das Verdienstkreuz direkt von ihren Fraktionen vorgeschlagen werden. Also sozusagen dieses normale System mit irgendwie Bürgervorschläge und dann wird es bei den Ländern quasi gefiltert und dann wird es vorgeschlagen. Das wird da umgangen. Das wurde dann auch zugegeben. Zum Beispiel die SZ hatte da einen Beitrag, den ich auch mal verlinkt habe, wo dann das Präsidialamt sagt, ja, das ist so. Und Fraktionen sind darüber mehr oder weniger auskunftsfreudig. Die Linke machen da gar nicht mit. Die halten das für anachronistisch. Andere sind da ein bisschen defensiver dieser Praxis gegenüber. Wen das genau interessiert, kann das ja mal nachlesen. Und ich möchte noch unbedingt eine Videoempfehlung nachlassen, weil als ihr das Thema angesprochen hattet, hatte ich schon gedacht, ja, da muss doch einer von euch jetzt drauf kommen. Das ist doch gerade einen Monat erst alt. Aber vielleicht ist das die Media-Bubble, in der ich unterwegs bin. Und zwar hat der YouTuber und Journalist Marvin Wildhage vor kurzem nämlich einfach mal sich gedacht, oh, ich fände es auch schön, so ein Bundesverdienstkreuz zu haben. Und er hat eins beim Hersteller geordert. Und das war viel leichter als, ja, du machst große Augen gerade, das können die lieben HörerInnen gerade nicht sehen. Das war viel einfacher tatsächlich, als man sich das vorstellt. Rund 10 Minuten Video, große Empfehlung. Übrigens hat er auch einen Echo und einen Filmpreis sich mit ähnlichen Methoden ergaunert. Also ganz tolle Empfehlung.
Cool, das muss ich mir unbedingt angucken. Ich wäre ja immer auch gerne ein paar Preise noch.
Genau, und es macht auch ein bisschen Spaß einfach, und ich finde es doch gut, dass man ein bisschen Spaß reinkommt.
Na klar.
Dann habe ich noch ebenfalls eine schöne Ergänzung zum Lesen, nämlich ihr hattet ja darüber gesprochen, Katharina Reiche setzte sich für den Bau neuer Gaskraftwerke ein. Ne? Kontext, Merz hat viele Leute, die einen Background haben. Reiche hat mal bei einer Tochterfirma von E.ON gearbeitet und unser Digitalminister, glaube ich, war mit im Vorstand von E.ON selbst früher. Und es ist richtig, dass sie sich für neue Gaskraftwerke einsetzt, aber es ist spannender, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, wie sie das genau macht, weil sie wollte da jetzt irgendwie 20 Gigawatt bauen lassen. Das sollte ganz schnell gehen, es sollte Anreize geben für Süddeutschland und so weiter. Und das Spannende ist, dass ja Habeck noch was Ähnliches versucht hat, als die alte Regierung noch gab. Und sie sind ja, nur weil die Koalition gescheitert ist, ganz knapp davor gewesen, das in den Bundestag zu bringen. Und es hat ewige Verhandlungen mit der EU-Kommission wegen rechtlichen Fragen dazu gegeben. Und quasi für alle Beobachter ist im Grunde jetzt schon klar, das, was Reiche da als Vorschlag formuliert hat, das kann niemals durchgehen, wenn der schon viel defensivere Vorschlag von Habeck nach so harten Verhandlungen halt noch nicht fertig geworden ist über die Regierungszeit. Mhm. Genau, also das zieht dem nochmal so ein bisschen den sachlichen Boden weg, fand ich. Dann gab es so ein bisschen, ich habe das als Rechercheauftrag verstanden, so ein bisschen Unsicherheit bei Holger. Wie ist das jetzt mit dieser Förderung von teuren Dienstwagen und sowas durch die neue Bundesregierung? Also geplant ist da aktuell eine Förderung von Elektroautokäufen die direkt durch Unternehmen getätigt werden. Ne? Also Unternehmen, die Investitionen tätigen, die können die halt abschreiben, also einen Teil davon steuerlich geltend machen. Und es ist jetzt wohl so, dass die bis zu 75% des Kaufpreises von so einem E-Auto noch im Jahr der Anschaffung sollen abschreiben können. Kurz gesagt, der Staat schenkt den Unternehmen damit kein Geld, denn es ist ja im Grunde nur etwas, was sie ohnehin hätten tun können, nur über einen längeren Zeitraum. Mhm. In dem Podcast Wirtschaftskunde von Holger, da geht es ja häufig um das Thema, dass man manchmal als Staat Investitionen oder Konsumverhalten verschieben will in der Zeit, weil wir gerade zum Beispiel ein bisschen schwächelnden Konsum haben und dann macht man was, um das ein bisschen Entscheidungen zeitlich zu verlagern. Und so eine Geschichte ist das auch. Also die Unternehmen sollen lieber jetzt mal was kaufen, als vielleicht ein E-Auto, was sie später gekauft hätten. Die Regelung ist bis 2028 befristet. Und Steuerprivileg für Dienstwagen, für elektrisch Betriebene. Da wird es wohl nach Plänen von Klingbeil als Finanzminister eine Erhöhung des Listenpreises geben, bis zu dem gefördert wird mit diesem Steuerprivileg. Nämlich dürfen die Karren statt vorher 70.000 Euro bis zu 100.000 Euro kosten. Und das ist sicherlich, glaube ich, für Otto-Normalverbraucher eigentlich egal.
Voll. Wesentlich. Ja. Okay.
Und dann noch kleiner Punkt, ich hatte nachgerechnet, wie viele Jahre Sozialbetrug sind denn jetzt sozusagen, muss man denn machen, müssen alle Sozialbetrüger in Deutschland machen, um auf diese 380 Milliarden zu kommen, die laut Netzwerksteuergerechtigkeit die ausgesetzte Vermögensteuer kostet. Ihr hattet da im Überschlagen 1000 Jahre, das ist auch richtig, dass das günstiger wäre, aber tatsächlich liegt der Faktor sogar bei 1407.
Wahnsinn, vielen Dank auch dafür.
Gerne.
Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich auch.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende vielen, vielen Dank, dass ihr uns möglich macht. Wenn es euch nicht gäbe, könnten wir einpacken. Das ist die einfache, vielleicht auch ein bisschen traurige, aber eigentlich ganz schöne Nachricht, weil es gibt euch ja.
Wenn es euch nicht gäbe, müsste ich unseren Campingbus verkaufen.
Das wäre sehr, sehr traurig. Falls ihr uns weiterhin unterstützen wollt, diese Sendung zu machen, mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört, einem Limerick, einer Scham, einem Faktencheck und natürlich einem Campingbus, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Dort findet ihr alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon läuft über Steady und die Ultras und die Fanclub-Mitglieder von Steady, die lesen wir am Ende jeder Sendung vor und das kommt jetzt.
Dins 1.
Olaf und Fiete.
Kurt, alles Liebe zum Vatertag wünschen dir deine Kinder.
Martin Afanasjew.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Verlobter, der einfach mitten im Satz.
Der Dösewicht hat eben diese scharfen Bulldog-Instant-Nudeln gegessen.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Ballerina Cappuccina Mimi e la moglie dello Cappuccino Assassino. Ich weiß jetzt, was das ist.
Ja?
Das ist ein, es gibt so einen neuen Trend auf TikTok und auf Instagram, der heißt Italian Brain Rot. Und da gibt es dann so komische KI-generierte Videos mit so komischen italienischen Songtexten von Liedern und keine Ahnung was. Also es ist irgendwie...
Also so Fantasiemusik wie diese ganzen 50er Jahre meine Muschi juckt Schlager und so?
So ähnlich.
Okay. Naja, man versteht ja nicht, was die Italiener da singen. Vielleicht singen die noch viel schlimmere Sachen.
Ja, es sind halt einfach so wie hier in diesem Text, so aneinandergereihte italienische Wörter. Ja, und ich habe nämlich neulich...
Okay, überhaupt keinen Sinn. Ah, okay.
Ja. Ich habe nämlich neulich wieder Italienisch gelernt und dann meinte mein Sohn zu mir, das klingt wie Italian Brain Rot.
Prison Cold Intentional Chuso.
Ja.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschert hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So dann muss und so weiter.
Markus wünscht euch einen schönen Urlaub.
Jens Fiebig.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Moss the Techie lässt sich nicht vorschreiben, wo er grüßen darf und grüßt daher Jonas. Willkommen hier im Fanclub Grummel. Da könnte ja jeder Holgi daherkommen. Murmel schlurft nach links hinten von der Bühne ab.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Roland stört sich an der ständigen Signal-Messenger-Kritik. Sicherer als mit Signal kann nicht kommuniziert werden. Ich bin nicht in der Lage, Signal-Messenger-Kritik. Doch, kann ich doch sagen. Gut.
Katrin Apel.
Im Herzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Liebe Grüße von Katan.
Lise grüßt die Katanea.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Das Land, in dem ich leben will, wird regiert von einer Zunft, die sich von Besonnenheit leiten lässt, von Anstand und Vernunft.
Christoph Henninger an Holgi, 1.9. ist eingeplant. Und Clemens Langhans, Menschen, die den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung respektieren, die sich nicht zum Alleinherrscher aufspielen und per Dekret regieren.
Dann müssen wir unser Regierungsprogramm nochmal überdenken, weil wenn wir Clemens Langhans und Christoph Henninger nicht ins Boot holen, dann wird das nichts damit, unsere Verbote durchzusetzen. Na, dann machen wir halt einen Viererrat, das geht auch schon. Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Felix sagt Dankeschön.
Herr Ober, bitte zwei Melange, Dankeschön.
Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann respektiere bitte seine Grenzen.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Nach langer Zeit als normales Mitglied ist Jonas jetzt endlich auch im Fanclub Mitglied. Darf ich noch jemanden grüßen?
Der Wind, das himmlische Kind.
Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, mein... Nein, das Nachbar... mein das Nachbardach. Davon wurde ich heute Morgen schon 8 Uhr wach, hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Jetzt nochmal, der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach. Da steht ein Mein.
Das schreibt vielleicht tatsächlich.
Ich brauche eine neue Brille, das ist, also ich brauche eine neue Computerbrille, darum, es ist immer ein bisschen verschwommen, wenn ich das vorlese. Darum ist es, ja. Ich sitze zu nah am Rechner, weil, aber noch weiter weg kann ich ja gar nicht, naja, egal. Ich gehe einfach zu viel, Mann, naja.
Alice Duchamp.
Zum Brillenladen. Cristiano del Tauscho. Wir machen ja hier keine Werbung für Brillengeschäfte.
Nein. Do you wanna be my boyfriend?
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Viele Kinder kriegen, andere in den Job kosten, Drogen schmuggeln, das Land zerstören. Elon stellt sich immer mehr als genau der Immigrant heraus, vor dem Trump immer gewarnt hat.
Clemens Elskamp.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Erhöhte Gefahr von Hinterhalten. Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Oval Office aus.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Der Biber und der Bär und so weiter.
Andreas Freund.
Sally der Pinguin freut sich schon wahnsinnig auf das Rockharz Festival und darauf, Umarmungen im Regenbogencamp zu fetten. Stehst du dann da mit so einem Schild Free Hugs? Finde ich immer total cool.
Ja.
Also würde ich nicht machen, weil ich packe ungern andere Leute an. Aber noch unangenehmer finde ich, von anderen Leuten angepackt zu werden. Aber finde ich cool.
Marianne Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Esse ich heute nachher lieber einen Döner oder einen Cheeseburger?
Ein Döner.
Warum?
Riecht geiler.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Cecilia Merivell, Gutierrez, Silvia Wagner.
Annika H.
Simon Heckler.
Du siehst nicht nur verschwommen, du sprichst auch verschwommen.
Nee, das ist Spanisch. Wenn ich Spanisch spreche, dann klinge ich immer ein bisschen verschwommen.
Ah, Bianca Hamann.
Antje Haluschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Mirjam Jenny und Stefan Herzog.
Gute Laune, heute fahre ich Lok.
Nils und Hilke.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben. Nafsert.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Michael Jes.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Kamikasi.
Fabian Kenning und grüßt seine Frau und Kada und Holgi, die er letztes Mal vergessen hat, sorry.
Jasmin Kieselirmer.
Tim Klausmeier,
Andreas Klein,
Isolde Klein,
Oliver Kleinert,
Anna und Hagen, Nolz und Zalewski,
Patrick König.
Was ist so schwer daran, den Namen von US-Vizepräsident Shady Vance korrekt auszusprechen?
Markus Krause,
Magali Kreuzfeld,
Jule Krohn,
Thomas und Corina,
Thilo Künstler,
Dem Kupetzki,
Oliver Kurfink,
Jeanette Lechner,
Dietmar Lesen,
Dennis Lichtentäler,
Detmar Liesen,
Nico Linder,
Florian Link,
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
Robert Mannig.
Nevermind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Piraten mögen auch Oliven.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Dispatches from the Nerd Reich. The President and Musk are entering a divorce battle. It is unclear who will get custody over Doge.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossen.
Okay, Oldenburg.
Annette, och, das war's schon wieder für diese Woche, schade.
Michael Ott.
Barbara Pellchen.
Boris Perner.
Public Service Announcement. Habt ihr diese Woche schon Pflanzen gegessen?
Da steht zwar gegossen, aber okay. Axel.
Habt ihr die denn auch gegossen?
Axel Philipsburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den internationalen Slayer-Tag aufmerksam. Aber in Metal natürlich.
Das wäre halt cool. So, weißt du, wie hier ihr Bollerwagen-Proletentag? Slayer-Tag. Alle Heavy-Metal-Festzüge, Menschen mit Bollerwagen und Heavy-Metal ziehen in der Gegend. Weißt du, sowas finde ich mal cool. Aber nein, immer nur Helene Fischer. Oder was auch immer solche Leute heutzutage hören. Axel Rasmussen.
Hä? Wie bitte? Wenn du Schluck auf hast, zähl bis 3004, hol der Mama aus dem Keller eine kühle Flasche Bier, räum dein Zimmer auf und entferne einen Fleck und schon ist der Schluck auf weg.
Eines der vielen entlarvenden Details ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die Recht und Ordnung Apologeten der CDU-CSU europäisches Recht brechen. Und ich füge hinzu,
und deutsche
Gerichtsurteile ignorieren. Zu ignorieren versuchen, muss man sagen. Also bei Kirche und fair bleiben.
Michael Reisler.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippsch. Schläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Mike Crutchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Tobias Salin.
Nicht Salin?
Nee.
Sicher?
Ja.
Woher willst du das wissen?
Weil er uns das mal da reingeschrieben hat.
Ja, aber es steht nicht mehr da. Wie kann man das denn dann wissen? Ich habe das total vergessen.
Ich habe halt ein Gedächtnis.
Ah, okay, das ist der Unterschied.
Ja.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers, danke und schöne Grüße.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie?
Konze Skibidibi.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Günthers bestes Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Timm.
Was ist toasted cheese?
Mareike grüßt Barbara. Und dank der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
machen es sich auf der Terrasse gemütlich und überlassen Priscilla und Gwyneth Molesworth großzügig das Gärtnern.
Primavera oder GTS? Und wenn ja, wie viele? 125 oder 300?
Primavera gibt es nicht in 300, von daher ist das die falsche Frage. Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Luisa Weyers.
Es ist Wochenende. Erstmal die psychologisch wichtige Marke von 3 Bier erreichen.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Anja und Jan wieder in Bielefeld.
Hörempfehlung. Alles, was brennt. Feed Freischnauze mit Friedrich. Wir fragen im Chor, wovor hast du Angst? Wir singen es dir ins Ohr. Friedrich, wovor hast du Angst?
Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balasch. Was Lublu? Beziehungsweise Mieto Balasch. Was Lublu? Danke auf jeden Fall.
Also was jetzt?
Jetzt halt einmal mit kyrillischen Zeichen und einmal mit nicht kyrillischen Zeichen. Wie heißt unsere Schrift?
Schrift.
Schrift. Hingeschrieben. Vielen herzlichen Dank.
Wie heißt unsere Schrift? Helvetica Neue heißt meine Schrift. Aber ich. Ja, vielen Dank für den Lebensunterhalt und nichts für ungut.
Und das war die Wochendämmerung vom 6. Juni 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.